Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Wenn man an der Spitze eines Parlaments steht, hat man es, das muss man sagen, zunehmend schwerer. Zumindest wirkt das so, weil der Ton wieder rauer geworden ist, weil in den Parlamenten die Parteien immer stärker auseinanderdrücken, weil extreme Parteien dazu gekommen ist. Und das haben wir Ende Januar dann leider auch im Deutschen Bundestag erleben können, besichtigen können, was dann daraus passieren kann. Und ob und wie man den Ton wieder in den Griff bekommen kann, ob meine Beobachtung überhaupt so stimmt, ob es so viel schlimmer geworden ist oder ob es Zeiten gab, in denen es noch schlimmer war. Darüber möchte ich heute mit der dienstältesten Parlamentspräsidentin der Bundesrepublik Deutschland sprechen. Und wen wundert, sie kommt aus Hamburg. Ich freue mich auf Carola Veit. Die, liebe Frau Veit, jetzt seit 14 Jahren sind Sie Parlamentspräsidentin, Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft.
Ja, so ist das.
Irre. Und treten nochmal an, um es nochmal zu werden. Also Sie treten ja nicht an bei der Wahl, um aber wenn man Sie jetzt fragen würde nach der Wahl, würden Sie nicht Nein sagen?
Dann würde ich nicht Nein sagen, aber in der Tat, ich muss gewählt werden. Dann gibt es eine Fraktion, die darüber entscheidet, wenn wir überhaupt stärkste Fraktion werden, wer vorgeschlagen wird. Und dann gibt es noch eine Wahl im Plenum und dann gibt es eine Präsidentin oder einen Präsidenten.
Was macht so viel Spaß an diesem Job, dass Sie sich vorstellen könnten, wenn Sie gefragt werden würden, und Sie haben es immer alles gesagt, den noch so weiterzumachen und dann ja fast in den Bereich von unglaublichen 20 Jahren zu kommen?
Also wenn der Job keinen Spaß machen würde, dann säße ich jetzt vermutlich nicht hier, weil ich dann schon für mich entschieden hätte, nicht weiterzumachen auf dieser Position und dann auch nicht auf dieser Liste kandidieren würde, dort wo ich jetzt bin. Das ist ein wahnsinnig spannender Job, der natürlich auch viel mit Verantwortung zu tun hat. Sie haben es in der Anmoderation gesagt, die Zeiten werden nicht einfacher, es kommt immer öfter auf den Ton an, auf einzelne Entscheidungen, auch auf einzelne Abläufe, dass die Räder gut ineinander greifen, dass wir sozusagen 24/7 als Parlament funktionieren. Da wird nachgeguckt, da werden wir kritisch beäugt, aber der Aufgabe stelle ich mich gern.
Wie, wenn Sie können, einen relativ langen Zeitraum übersehen von 2011, das war die Phase für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, als Olaf Scholz völlig überraschend die Wahl in Hamburg mit absoluter Mehrheit gewann bis heute. Ich habe jetzt gesagt, der Ton hat sich verändert, der Ton ist rauer geworden. Ist das eine Beobachtung, die Sie für Hamburg überhaupt bestätigen könnten?
Der Ton hat sich verändert. Das gilt, glaube ich, für viele Landtage und auch den Bundestag. Das hat aber auch was mit Inhalten zu tun. Also ordentlich gestritten haben wir auch vorher schon. Ich blicke ja übrigens auch noch einen längeren Zeitraum zurück, nämlich auf einige Jahre als Oppositionsabgeordnete. Das ist mir übrigens auch ganz wichtig. Ich weiß halt, wie es sich anfühlt, auch in der auf den Oppositionsbänken zu sitzen. Das ist ganz gut für meinen Job. Und die Themen haben sich verändert und damit ist der Ton dann auch ein anderer geworden. Aber insgesamt muss man sagen, wir haben natürlich Spielregeln. So, die Anzahl an Ordnungsrufen hat sich jetzt nicht drastisch erhöht oder an Zwischenrufen. Da ging es schon immer auch mal hoch her. Das soll ja auch so sein. Das muss ja auch sichtbar sein, wo die Auseinandersetzung ist. Und da darf auch gestritten werden, wenn wir uns alle einig sind. Dann heißt es hinterher, naja, ihr einigt euch ja immer nur im Hinterzimmer. Das wollen wir ja auch nicht.
Was ist Ihre wichtigste Rolle? Man sieht das jetzt im Bundestag in diesen aufgeladenen Debatten, hat man das gesehen, dass dann zum Beispiel Frau Göring-Eckardt da oben sitzt, gerade als amtierende Bundestagspräsidentin, und dann eigene Kolleginnen und Kollegen von den Grünen ermahnen muss, auf einmal sitzt, und denken Sie da bitte daran, Frau Dröge, Ihre Zeit ist abgelaufen. Und dann redet Frau Dröge trotzdem weiter. Frau Dröge, Ihre Zeit ist abgelaufen und so. Und man denkt dann so, hätte sie jetzt bei jemandem, der aus einer anderen Partei kommt, das Mikrofon abgeschaltet? Weil das können Sie. Sie können das Mikrofon auch abschalten, wenn die Zeit abgelaufen ist.
Das können wir. Das ist in der Regel aber eher so das letzte Mittel tatsächlich, wenn Zeit abgelaufen ist. Ansonsten gibt es Ermahnungen, gibt es Ordnungsrufe, einen ersten, zweiten, zur Not einen dritten Ordnungsruf und als schlimmstes Mittel tatsächlich das Wort zu entziehen oder jemanden von der Sitzung auszuschließen. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und ja, da sind wir neutral, beziehungsweise natürlich werden da alle Fraktionen auch gleich behandelt. Es ist nie jede Situation dieselbe. Also das haben wir oft Diskussionen. Nicht? Einmal gibt es einen Ordnungsruf, in einer anderen Situation vielleicht für eine ähnliche Wortwahl nicht. Das kann sein, weil es eben immer auch auf die Situation ankommt. Wir sind da eben auf dem Platz. Aber da gelten dieselben Maßstäbe für alle, ja klar.
Und ich fand so, wenn ich das beobachtet habe jetzt im Bundestag, boah, da ging schon ganz schön viel. Also die haben sich schon, da wird am Sexismus, wird am davor, der eine wirft am Sexismus vor, der andere wirft einem vor, du hast gelogen oder sie haben gelogen und so. Geht es da hin und her? Was sind denn eigentlich die Maßstäbe? Was darf man als Abgeordneter und was darf man nicht?
Also erstens haben wir nicht überall dieselben Maßstäbe. Mhm. Also der Bundestag ist da anders unterwegs, ein bisschen als wir in Hamburg.
Härter? Auf dem Landtag ist, also offener, ja.
Ja, da ist, darf man eher ein bisschen mehr. Wir sind hier eher, ich glaube, ganz gut damit gefahren, dass wir eher sagen, das geht auch in der Regel ohne Schimpfworte. Wir sind ja auch nicht nur das Schaufenster der Politik, wir sollen ja auch ein bisschen Vorbild sein und ich finde, da gilt es auch für die Auseinandersetzung miteinander. Wie gesagt, es darf hart zur Sache gehen, man kann sich auch mal im Ton vergreifen, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wer da miteinander ins Gefecht geht. Ja, die Maßstäbe sind die parlamentarische Ordnung und vor allem eben sich nicht zu beleidigen, nicht ins Wort zu fallen.
Aber wo fängt
man an? Keine abschneidenden Unterstellungen beispielsweise. Das ist ja mal eine beliebte Geschichte, wo wir dann schon auch, also Vorwürfe müssen schon belegt werden, hergeleitet werden. Das ist ganz wichtig. Also wenn man zu dem Schluss kommen möchte, jemanden eine rassistische Haltung zu unterstellen, dann muss man das schon gut begründen. Das haut man nicht mal einfach so raus, weil das eben wirklich eine sehr tiefgehender Vorwurf und auch ein bisschen zu einer Beleidigung her ist.
Ja, die Frage ist ja, wo fängt eine Beleidigung an, wenn man jemanden vorwirft, du lügst oder das war ein Sexist, das ist ja fast schon sexistisch, das ist ja schon beleidigend, ne? Und eine Unterstellung.
Ja, bei uns, also bei mir gäbe es dafür auch einen Ordnungsruf.
Okay, tatsächlich. Mhm. Ja gut, also im Bundestag gibt es da nichts. Was ist mit Fakten? Das ist ja auch interessant. Da hat man noch irgendwie so im Hinterkopf und in der Zwischenzeit weiß ich, man konnte das so sagen, dass Friedrich Merz sagte, wir erleben jeden Tag in Deutschland Massenvergewaltigung. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, stellt man fest, es gab im vergangenen Jahr 731 Vergewaltigung, wo mehr als ein Mensch dran beteiligt war. Nun weiß man aber nicht genau, ob das immer Ausländer waren oder Menschen mit Migrationshintergrund oder geschweige denn Flüchtlinge. Also darf ein Abgeordneter in so einer Debatte alles behaupten? Oder sind sie verpflichtet zu sagen, stopp, irgendwie, da müssen wir mal einen Faktencheck machen oder das stimmt vielleicht gar nicht?
Also so weit geht es natürlich nicht, dass wir da sozusagen ständig die Sitzung unterbrechen und sagen, halt, stopp hier, keine Ahnung, Videoschiedsrichter, wir brauchen jetzt mal einen Faktencheck. Aber eine gewisse Plausibilität muss der Vortrag schon haben. Wir sind aktuell tatsächlich gerade vom Verfassungsgericht, weil ein AfD-Abgeordneter sich wehrt gegen einen Ordnungsruf, den er dafür bekommen hat, dass er behauptet hat, die CDU hätte Hunderttausende von Antisemiten ins Land gelassen. Sozusagen im Zuge der Flüchtlingsbewegung. So haben wir halt gesagt, so das ist einfach Hunderttausende Antisemiten, das auf die Zahl kommen wir so nicht. Und das ist geht weit über das hinaus, was sozusagen für diese Rede da nötig war. So, einen Ordnungsruf gemacht. Das klären wir jetzt vor Verfassungsgericht.
Das heißt, die AfD ist vor Gericht gegangen.
Genau. Ja.
Also, krass.
Ja, ist ja gutes Recht.
Na gut, aber bei solchen Sachen, das ist so, also ganz einfach, wenn einer sagen würde, die Sitzung ist, keine Ahnung, am Mittwoch oder sagen, am heutigen Donnerstag, dann würde man ihn darauf hinweisen, lieber Kollege.
Ja, also über in dem Fall wahrscheinlich nicht, da würde jemand aus dem Plenum rufen, heute ist doch Donnerstag, guck mal auf den Kalender und aber dann wenn alle einmal lachen, dann wäre es das.
So, wenn jemand etwas Offensichtliches erklärt, was offensichtlich falsch ist, dann würden sie, und das spielt in der politischen Debatte gerade eine Rolle, dann würden sie, siehe hunderttausende Antisemiten, schon eingreifen.
Ja, nur wenn das, wie in diesem Fall bei hunderttausende Antisemiten, eben tatsächlich, es ging um Migration, das war im Grunde eine Unterstellung, dass hunderttausende Migranten auch Antisemiten wären, das war ja der Punkt dabei. Es geht nicht darum, ob was richtig oder falsch ist, sondern ob ich jemand anderes damit verletze, treffe, Unwahres unterstelle. So, das ist der Maßstab. Mhm. Also Falschbehauptungen, keine Ahnung, das können wir oft nicht überprüfen, was da an Zahlen oder tatsächlich auch oder irrtümlich vorgetragen wird.
Sie haben es gerade gesagt, dass im Bundestag wird dann vielleicht ein bisschen mehr zugelassen als in Hamburg. Mir ist das auch aufgefallen bei den Triellen in Hamburg, die auf einem anderen Niveau ablaufen als Trielle oder Duelle sonst ablaufen. Insgesamt ist, aus meinem Eindruck, verbessern Sie mich bitte immer, wenn Sie das anders sehen, die Debattenkultur tatsächlich in Hamburg noch eine andere. Woran liegt das?
Ich glaube tatsächlich, dass wir hier einen relativ guten Konsens haben, dass wir in der Sache streiten, dass man sich auch ein Stück weit respektiert, akzeptiert, weiß, dass Opposition und Regierung dazugehören, also dass man unterschiedliche Meinungen zulassen muss. Man weiß genau, man könnte auch in der anderen Rolle mal sein. Mhm. Und ich glaube wirklich, was hier fraktionsparteiübergreifend die meisten oder viele verbindet, dass es tatsächlich ums Wohl der Stadt geht. Das klingt jetzt vielleicht groß, ich mein's aber auch groß, denn wir haben schon wirklich wichtige und große Entscheidungen werden hier ja in der Regel recht konsensual getroffen. Mhm. Und eben nicht mit einer übergroßen Zweidrittelmehrheit, die wir jetzt hier gerade haben, sozusagen demonstrativ gegen die Opposition, sondern bei wichtigen Themen, die die Stadt auch nicht jetzt nicht nur für 4 Jahre betrifft, sondern womöglich über Jahrzehnte, da wird es schon sehr ausführlich miteinander verhandelt und es wird auch sehr sehr weitgehend gibt es Bemühungen, dann durchaus auch von beiden Seiten da auch zu einem Konsens oder jedenfalls zum gemeinsamen Verständnis zu kommen. Und das trägt dann über eben auch über mehrere Legislaturperioden und dadurch haben wir, glaube ich, auch eine relativ beständige Politik hier.
Gilt das auch für die AfD? Erstens muss man ja feststellen, die AfD ist, glaube ich, in Hamburg so schwach wie in keinem anderen Bundesland. Also könnte man jetzt auch einen Faktencheck machen. Auf jeden Fall ist sie, wir wissen es noch nicht, aber in Umfragen eher einstellig statt zweistellig. Selbst in Schleswig-Holstein ist sie in Umfragen im Moment zweistellig und Schleswig-Holstein war immer so dieses Land, wo sie am schwächsten war.
Ja, da sind sie auch nicht im Landtag.
Da sind sie, ich sage, nur in Umfragen, genau, da sind sie nicht im Landtag, genau. Aber auch hat man den Eindruck, dass die Hamburger AfD eine andere ist als auf Bundesebene oder spüren Sie das in den Debatten im Plenum anders?
Also so intensiv habe ich mich jetzt mit dieser Partei nicht beschäftigt auf
Bundesebene. Aber Sie erleben sie natürlich in Hamburg.
So, ich glaube, wir haben insgesamt in Hamburg eine etwas andere Debattenkultur. Die AfD ist natürlich ja auch kleiner, die AfD-Fraktion, als in anderen Landtagen. Das hat auch immer etwas mit Durchdringen und Lautstärke zu tun.
So, das Parlament.
Das ist aber dieselbe Partei.
Das ist dieselbe Partei. Das Parlament ist ja, und die Parlamentspräsidentin, das merkt man immer dann, wenn es offizielle Anlässe gibt, sie werden vor dem Bürgermeister genannt in Hamburg. Ne? Wir werden begrüßt und vor dem, also und das gilt ja für alle, die Bundestagspräsidentin in dem Fall ist, glaube ich, in der Hierarchie der Institutionen, Platz 1 ist der Bundespräsident, dann kommt die Bundestagspräsidentin. Die Rolle des Parlaments würde mich interessieren. Wir erleben in Berlin tatsächlich, dass jedes Mal dieses Strucksche Gesetz gilt. Ein Gesetz, was in den Bundestag reinkommt, kommt nicht so raus, wie es reingekommen ist. Und deshalb erzählt Olaf Scholz auch immer oder auch viele aus der SPD sagen immer, wenn ihr glaubt, irgendwie der Bundeskanzler müsste nur auf den Tisch hauen und sagen, so machen wir das, funktioniert nicht, weil das Parlament so stark ist. Gilt das für Hamburg auch? Finden Sie, dass die Rolle des Parlaments in Hamburg genügend gewürdigt wird?
Und die Bedeutung? Zwei unterschiedliche Fragen. Ich finde, das gilt auch für Hamburg und es wird nicht genug gewürdigt. Was heißt gewürdigt, ist vielleicht nicht der falsche Ausdruck. Es ist schwer, das zu sehen, so, weil natürlich auch in der Medienberichterstattung, der erste Bürgermeister, der Senat, die stehen vorne, die machen die Pressekonferenzen, die verkaufen neue Themen oder Lösungen oder Maßnahmen so. Aber das Allermeiste muss ja eben auch im Parlament beraten, behandelt, beschlossen werden.
Genau. Ja, und das ist ja die große Frage, ob das nicht stärker in den Mittelpunkt rücken muss, weil man den Eindruck hat, dass die Menschen in Deutschland denken, und das ist dann ja auch für die Demokratie vielleicht schwierig, dass sie denken, da ist einer an der Spitze und der kann das entscheiden. Und die Wahrheit ist ja, siehe Olaf Scholz, der konnte gar nichts entscheiden. Es musste halt immer das Parlament zustimmen. Und deshalb musste er immer versuchen, diese Koalition zusammenzuhalten, weil er eben ganz allein nichts machen kann. Und diese Bedeutung des Parlaments, frage ich mich, ob die wieder stärker herausgearbeitet werden müsste und wenn ja, wie?
Ich glaube tatsächlich, da könnte Berichterstattung viel zu beitragen, nicht nur aus den Plenarsitzungen, sondern auch aus den Ausschüssen. Was sind die Themen, welche Wege nehmen Themen auch und wie kommen die eigentlich ins Parlament? Also das gibt ja verschiedene Wege da der Initiativen auch und welchen Beitrag leisten durchaus auch Akteure außerhalb des Parlaments, nämlich genau dann über Abgeordnete Themen aufzudecken vielleicht oder stark zu machen, sich dafür einzusetzen. Also wir warten ja nicht immer erst, bis sich eine Volksinitiative gegründet hat, um ein Thema aufzugreifen. Und wir sitzen ja nicht im Rathaus und uns fallen die Dinge ein, sondern wir sind in der Stadt unterwegs oder auch anderswo und greifen Initiativen auf, Ideen auf, Missstände natürlich auch, Anregungen. So, das tun ja Parlamentarier anders als eine Verwaltung.
Aber Sie können jetzt nicht von sich aus einen Gesetzentwurf einbringen.
Doch klar, machen wir ja auch.
Okay, als Bürgerschaftspräsidentin.
Ich allein.
Das meine ich jetzt gerade, genau.
Nee, aber Abgeordnete.
Abgeordnete, klar, genau. Wie läuft denn überhaupt die Zusammenarbeit? Das ist ja für Sie eine interessante Situation. Sie sind Mitglied der SPD, Sie sind auf dem Ticket der SPD an dieser Stelle. Mhm. Müssen aber in dem Moment, wo Sie sozusagen die Legislaturperiode beginnt, ist es Ihr eigenes Selbstverständnis, eigentlich unparteiisch zu sein? In dem Moment?
Also ich bin allparteilich, würde ich immer eher
oder
sagen.
So, genau.
Genau, politisch in der Situation, in der Position neutral, ansonsten natürlich nicht.
Wie gelingt das?
Na, ich habe es ja schon gesagt, ich habe mein Leben im Parlament sozusagen in der Opposition begonnen ja einige Jahre lang. Das habe ich nicht vergessen. Also ich weiß genau, wie es einem da geht, was man braucht, was man sich vielleicht auch von seinem Parlamentspräsidenten, seiner Parlamentspräsidentin manchmal wünscht. So, das ist gut. Zum Zweiten ist mir Gerechtigkeit einfach wahnsinnig wichtig. Ich bin gelernte Juristin, da fällt das dann vielleicht auch nicht so schwer, relativ schnell. Wir machen einfach automatisch den Check, sozusagen, wer hat Recht. Mhm. So. Und danach handle ich dann auch. Und welcher Fraktion der oder diejenige angehört, das spielt dabei dann keine Rolle.
Werden Sie denn in die Entscheidung, wenn Peter Tschentscher eine besondere Entscheidung hat oder die SPD-Fraktion eine besondere Entscheidung hat, werden Sie da irgendwie mit eingebunden oder wird es bewusst tatsächlich voneinander getrennt in dem Moment, wo Sie den Posten haben?
Jetzt verstehe ich die Frage. Nein, ich bin beides. Also ich bin Mitglied meiner Fraktion.
Okay.
Ich stehe mal an den Fraktionssitzungen teil. Ich bin auch im Fraktionsvorstand.
Das meine ich, genau. Okay.
Natürlich, ja, genau. Und da habe ich ganz klar, genauso wie im Landesvorstand meiner Partei, der SPD, auch eine Meinung, die vertrete ich auch. Und bin ganz normal Teil der Fraktion. Aber ich würde eben nicht für meine Fraktion in eine normale Debatte gehen, sag ich jetzt mal. So ein Fachthema üblicherweise nicht. Das mache ich höchstens mal, wenn es wirklich Themen betrifft, die das Parlament selber angeht.
Wie oft, also das erleben wir auch, dann gibt es die Ansprache der Parlamentspräsidentin zu besonderen Themen. Was sind das normalerweise für Themen in Hamburg, wo Sie sagen würden, wenn das und das passiert, dann würde ich es als meine Pflicht oder als meine Aufgabe empfinden, mich dazu zu äußern, unabhängig von dem, was dann noch im Parlament besprochen wird.
Genau, das ist eben die andere Rolle. Das würde ich immer nur zu Themen tun, die übrigens auch immer in Abstimmung, ich setze mich da ans Benehmen mit den Fraktionen natürlich. Da ist vielleicht mal eine einzelne Fraktion nicht so begeistert, aber in der Regel ist das dann sehr einvernehmlich. Also ich sag mal, ein schlimmes Attentat. Mhm. Oder jetzt den 27. Januar, ist der 80. Jahrestag. Mhm. Sowas sind dann Anlässe, 2-3 Mal im Jahr vielleicht, oder eben besondere Jahrestage, der Tod eines Ehrenbürgers oder eines ehemaligen Bürgermeisters, um sowas zu sagen, wo dann eben in der neutralen Rolle, nicht unpolitisch, aber parteipolitisch neutral, solche Anlässe dann eben von mir genutzt werden.
Nun machen Sie das so lange und sind ein wichtiges Gesicht der Politik in Hamburg. Diese Frage in das, jetzt nicht falsch verstehen, aber in den operativen Bereich zu gehen, also in den Senat zu gehen, da Verantwortung zu übernehmen, hat sich die für Sie nicht gestellt? Stellt die sich nicht mehr oder ist das noch offen?
Ich mache das, was ich mache, wahnsinnig gerne. Ich glaube, ich mache es auch ganz gut. Es macht mir Spaß, auch den Widerspruch zum Senatshandeln auszuhalten, dadurch das auch zu vermitteln. Ich finde es auch wichtig, da auch mal in Widerspruch zu gehen und die Rechte des Parlaments zu wahren. Das macht mir großen Spaß.
Also das andere könnte ja auch Spaß machen. Also die anderen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die hier sitzen, denen macht das ja auch Spaß, aber irgendwie, nee.
Ja, ich verstanden, bin ja als Abgeordnete nicht unbeteiligt in operativer Politik im Rahmen der Fraktion eben. Da, das haben wir eben schon gesagt, gestalten wir wahnsinnig viel und das macht Freude.
Wir reden viel über die Situation der Demokratie in Deutschland und die Angst der Demokratie, die Angst um die Demokratie, ob die Demokratie so bleibt, wie sie ist. Machen Sie sich tatsächlich auch Angst um die Demokratie? Oder ist es, weil wir hier in Hamburg, man denkt immer manchmal in Hamburg, diese Entwicklungen gehen an Hamburg vorbei. Ne? Also wir erinnern uns an das, was im Bundestag passiert ist, und dann ahnt man, dass eine der größten Demonstrationen dagegen, gegen rechts, immer in Hamburg ist. Also, und immer wenn es so eine Art Aufstand der vermeintlich Anständigen, in welchen Bereichen auch immer, da ist Hamburg immer ganz vorne mit dabei und man denkt, okay, die Hamburger wissen das schon. Das ist aber ja nicht überall in Deutschland so. Und deshalb meine Frage tatsächlich, also müssen wir uns um die Demokratie Sorgen machen? Und wenn das so ist, dann die Frage natürlich, was können die Parlamente als, sagen wir es ernsthaft, der Kristallisationspunkt der Demokratie, was können die dagegen tun, dass das Vertrauen in die Demokratie gestärkt bleibt?
Also ausruhen können wir uns ganz sicher nicht. Wir müssen jeden Tag für unsere Demokratie uns einsetzen, dass sie sich schon so dafür werben, auch immer wieder klar machen, dass es ein besseres Modell echt nicht gibt. Aber eben in der Tat mit Blick aus Hamburg raus, nach Deutschland und in die Welt. Klar, die Anzahl der echten Demokratien weltweit, das sind gerade noch so 30 und die ist echt rückläufig. Also wir sind offensichtlich weltweit nicht mit einem Erfolgsmodell unterwegs. Das heißt, wir müssen da richtig kämpfen und aber auch uns das bewahren. Das heißt aber eben auch nicht gleich drauf schimpfen, sondern eben gucken, was können wir besser machen. Ich bin Fan davon, zu sagen, ja, wir müssen einfach noch viel besser immer erklären, was wir da tun. Und ja, ich glaube, Hamburg, sicher auch Berlin, große Städte, die Stadtstaaten, das lässt sich sicherlich nur bedingt vergleichen. Das glaube ich schon. Ich glaube, in Hamburg geht es viel politischer zu als anderswo, weil natürlich auch einfach mehr los ist. So, also ich glaube schon, es gibt Ecken in Deutschland, da ist es einfach beschaulicher, das Leben. Da sind weniger oft Änderungen, Erneuerungen, Anpassungsbedarfe. Das haben wir hier schon viel mehr. Und das löst natürlich Reibung aus, das löst auch Widerspruch aus, das löst manchmal auch Frust aus. Aber wenn es gut geht, bringt es eben auch Menschen dazu, sich zu engagieren. Und das sehen wir ja auch immer wieder.
Hat damit auch was zu tun? Da vergleiche ich Hamburg immer mit einem Dorf, wo ein Freund von mir Bürgermeister ist. Ein Dorf mit 350 Einwohnern. Und die zoffen sich auch manchmal ganz schön in ihrem Gemeinderat und so. Aber am Ende kriegen sie sich dann doch wieder ein. Warum? Weil sie sich am nächsten Tag wieder auf der Straße begegnen. Und das ist ja auch etwas, was man in Hamburg erlebt, wenn man zum Beispiel in Hamburg als Journalist arbeitet und feststellt, du kannst einen Kommentar schreiben über irgendeinen Bundesminister, völlig egal, weil du triffst ihn nie und du weißt es nicht. Wenn du hier einen Kommentar schreibst über wen auch immer in der Hamburger Politik, ist das Risiko, auch natürlich auch, es ist einfach so, dass du denjenigen 2-3 Tage später triffst.
Das ist doch gut.
Das sage ich ja. Das ist ist der Vorteil von solchen Stadtstaaten und die dann noch überschaubar sind wie Hamburg eben halt auch, dass man sich in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, immer klar machen muss, ich muss morgen mit dem weitermachen. Das ist was ganz anderes, als wenn man den jetzt irgendwie auf Europaebene oder sonst wo gar nicht sehen würde.
Na, das ist ein Stück weit auch die Antwort auf Ihre Frage, warum ist der Ton bei uns vielleicht noch etwas moderater, aus genau dem Grund, da bin ich schon überzeugt.
Der Wahlkampf irgendwie in Hamburg, irgendwie ist auch ein Wahlkampf, wo die einen sagen, Wahlkampf ist schon ein großes Wort dafür, es ist sehr, sehr, sehr entspannt, der Wahlkampf, ne? Aus Ihrer
Sicht? Finden Sie?
Was die Bürgerschaftswahl anbelangt. Sie nicht?
Ich finde, es spitzt sich schon zu. Wir sind schon im Wahlkampf, aber wir haben, glaube ich, auch eine Besonderheit tatsächlich mit dieser Legislaturperiode, die ja so ganz anders gestartet ist als üblicherweise. Wir haben ja anderthalb, fast 2 Jahre im Grunde genommen ja unter Corona.
Stimmt.
Die ersten 2 Jahre zu, genau.
Ich erinnere mich noch 2019, es war ein neues Empfang des Hamburger Abendblatts. 2020, ja. Niemand sprach über Corona.
Genau.
Und ein paar Wochen später ging gar nichts mehr.
Genau, wir haben gewählt, dann haben wir immer 4 Wochen, in denen wir die konstituierende Sitzung machen müssen. Also die machen wir immer nach 4 Wochen. So nach 2 Wochen war der erste Lockdown. Und dann.
Stimmt.
Genau, und so ging es los. Also sozusagen für uns, oder für mich, die ja damals auch schon Präsidentin war, das ging es eben darum, dann das noch alles zu organisieren. Aber für die Abgeordneten, vor allem für die neuen Abgeordneten, und wir wechseln ja, erzähle ich immer gerne, rund die Hälfte der Abgeordneten ist jede Legislaturperiode in Hamburg neu.
Okay, krass.
Ja, das liegt an unserem Wahlrecht, weil man da eben, ja, sie können ja kumulieren, panaschieren, munter ihre Kreuze verteilen.
Man hat 10 Stimmen, muss man wissen.
10 Stimmen auf 2 Listen jeweils, also 5 auf der gelben Landesliste, 5 auf der Rosan-Liste in ihrem Wahlkreis. Und da können sie ja sozusagen die Kreuze munter verteilen. Und das führt eben tatsächlich auch häufiger dazu, dass eben Personen von einer hinteren Position nach vorne gewählt werden durch die Wählerinnen und Wähler. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja so gewollt. Und eben durch den Mechanismus zwischen Landeslisten und Wahlkreislisten hat das eben auch Einfluss darauf, wie stabil sozusagen die Landeslisten dann am Ende sind. So, das führt jedenfalls dazu, dass rund die Hälfte der Abgeordneten sich dann neu sind. So, und stellen sich vor, für die, die wirklich jetzt neu im Parlament waren, ging es eben los mit eben kein Parlament im Grunde. Also wir haben getagt, wir haben ja keine Sitzung ausfallen lassen. Wir haben das immer hinbekommen, zunächst mit sozusagen freiwilligen mit einer freiwilligen Reduzierung und dann später eben mit einem großen Setting, Sie erinnern das, mit Trennglasscheiben und allem möglichen großen Festsaal.
Man hat schon wieder vergessen, das ist so irre.
Ja, genau. Deswegen erzähle ich es nochmal. Also die Ausschüsse haben ja auch alle getagt, weil wir mussten ja, wir waren am Anfang der Legislatur, mussten ja auch Dinge einfach auf den Weg bringen. Wir mussten auch diese Corona-Mittel ja, das musste ja auch alles beschlossen werden. So genau. Die Ausschüsse mussten tagen, das haben wir dann auf digital relativ zügig dann umgestellt. Genau.
Stimmt, aber sie deswegen, saßen da im großen Festsaal, rechts und links Plexiglas und so und irgendwie wie so in so hunderten von Telefonzellen. Verrückt.
Genau, und wir waren ja der einzige Landtag, der da auch gewählt war und der deswegen in dieser Situation war. Und ich werde das auch nie vergessen, wirklich das war eine teure Anschaffung, diese Plexiglaswände. Und ich habe wirklich noch so am Wochenende gedacht, wollen wir das wirklich machen? Und wenn das jetzt nur für ein oder zwei Sitzungen ist, naja, am Ende haben wir die fast 2 Jahre benutzt. So.
Wo sind die jetzt?
Die sind eingelagert tatsächlich.
Man weiß ja nicht.
Man weiß ja nie, genau. Und der Senat hat sie ja auch benutzt. Also sie haben dann immer diese Wände da gesehen. Genau. Und das hat, glaube ich, schon was auch mit den Abgeordneten gemacht, mit den Parteien gemacht. Und vielleicht macht es am Ende auch ein bisschen was mit dem Wahlkampf. Aber natürlich haben wir auch eine Überlagerung durch den Bundestagswahlkampf, das ist ja klar.
Sie hätten sich das als Bürgerschaftspräsidentin wahrscheinlich anders gewünscht. Ne? Für Sie wäre es schöner gewesen, nicht nur als SPD-Politikerin, wenn da ordentlich Abstand zwischen gewesen wäre, ne?
Ja, das war ja ursprünglich der Plan, genau. Oder so wäre es gewesen. Wir hatten jetzt die Bezirkseuropawahl im letzten Sommer, dann jetzt die Bürgerschaftswahl und dann im September die Bundestagswahl. Ja, aber können wir uns ja nun nicht aussuchen. Unseren Wahltermin könnten wir nicht mehr, also können wir nicht verlegen. So, der ist einfach vorgesehen. Nach 5 Jahren müssen wir wählen, wollen wir ja auch. Im Nachhinein muss ich sagen, naja, jetzt ist es so, wie es ist. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Dann sind wir damit durch, sozusagen, weil die Vorstellung jetzt dann im März im Grunde genommen gleich weiterzumachen mit dieser aufgeheizten Stimmung, die wir ja schon eine Weile in Berlin haben, wäre man ja nahtlos in den Bundestagswahlkampf gegangen. Das haben wir jetzt nicht. Für uns ist das jetzt auch gut. Wir können dann in die neue Legislatur starten und unbelastet von allem anderen.
Was ja eine interessante Information ist für viele, die zuhören, ist dieses, das war mir auch nicht bewusst, dass die Hälfte der Abgeordneten ausgewechselt wird. Das ist ja letztendlich auch das Prinzip. Darauf vertraut man ja auch. Doch theoretisch, nach 10 Jahren ist das Parlament theoretisch neu. Rein theoretisch.
Ist es nicht. Also wir haben durchaus ja Kolleginnen und Kollegen, die länger sind. Das ist auch gut so. Also ne, das hat Positives und auch nicht so Glückliches. Ich sag mal, die CDU mit ihrem nicht so guten Wahlergebnis beim letzten Mal, da sind eben wirklich viele Fachpolitikerinnen, Fachpolitiker einfach dann mussten rausgehen, so, die dann durchaus auch gefehlt haben in ihrer Fachlichkeit. So, also es hat ja so ein bisschen
beides. Das ist ja auch ein Nachteil. Da ist jemand drin, der hat sich stark eingearbeitet nach 5 Jahren. Genau. Ist alles 5 Jahre ja gar nicht so eine lange Zeit. Da ist man vielleicht zum ersten Mal richtig drin und zack, wird man nicht rausgewählt und dann kommt jemand Neues und fängt wieder bei Null an.
Andererseits ist diese Erneuerung eben auch super. Frischer Wind, neue Ideen, andere Köpfe, vor allem auch jüngere Gesichter. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber wir haben ja insgesamt wirklich eine gute Mischung in Hamburg. Das ist die Besonderheit mit unserem Teilzeitparlament, dass wir eben so viele verschiedene Lebenslagen, Berufsbilder, Herkünfte, dass das eben ja bei uns stattfindet.
Verhältnis Frauen und Männer hat sich in der Zeit, in der Sie da sind, wie entwickelt?
Na, wir sind da jetzt Spitze bundesweit mit rund 45%. Also das ist schon hängt auch mit dem Wahlrecht zusammen, nein, hängt nicht mit dem Wahlrecht zusammen, sondern in erster Linie damit, dass eben Parteien eine Mehrheit haben, wo eine Quote vorgesehen ist.
Man kann sagen, es ist was anderes, genau. Wenn die AfD 20% hat, die in der Regel, und auch die FDP eher so ein bisschen, und die CDU, wo Männer doch noch in Überzahl sind normalerweise. Das ist ein großer Vorteil.
Genau.
Aber 45% ist natürlich Wahnsinn. Gibt es denn eigentlich so viele Menschen, die noch Lust haben, in die Bürgerschaft zu gehen? Ich stelle mir es immer so vor, dass es ja toll ist und ich würde sofort, wenn ich nicht diese Position hätte, sofort versuchen, in die hamburgische Bürgerschaft zu kriegen. Aber ist das Interesse der Menschen so groß, weil man ja auch dann hört und liest und selber mitkriegt, boah, was das auf der anderen Seite bedeutet und dass dieses Politiker-Dasein, auf welcher Ebene auch immer, ja nicht immer nur Vorteile hat, manchmal gar nicht.
Das gilt aber für jedes Engagement. will ich mal dazu sagen. Und man muss es wollen. Aber die Bewerberlage, also wenn Sie haben Ihre Musterstimmzettel jetzt ja wahrscheinlich schon bekommen, genau, Sie sehen, die Stimmzettelhefte sind voll von Bewerberinnen und Bewerbern und auch die Anzahl der Parteien und Wählervereinigungen wird ja nicht geringer, also zum Glück.
Und dann stellt sich die Frage immer, die tatsächlich auch Leserinnen und Leser des Abendblatts Olaf Scholz vor kurzem im Thalia Theater gestellt haben, warum tut man sich das an? Das ist noch was anderes, ob, wenn man den Bundeskanzler fragt. Aber ja, warum tut man sich da? Warum? Was ist Ihre Erfahrung? Was sind das für Menschen? Warum kommen die ins Parlament? Ich will das nochmal klar machen, weil ja viele Leute denken, ja, das machen die nur, weil die so machtgeil sind oder so. Das hat ja mit Machtgeilheit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Ne?
So groß ist die Macht des Einzelnen ja letztlich auch nicht. Also genau. Sie bewegen ja nur gemeinsam Dinge. Sie müssen Mehrheiten finden, zunächst vielleicht in Ihrem Arbeitskreis, in Ihrer Partei, in Ihrer Fraktion und dann am Ende noch in einem Parlament. Also das kann ja dann auch nochmal, ist ja nicht gegeben, nur weil eine Fraktion was vorschlägt, dass das alle anderen auch wollen. Also das ist ja ein langer Weg. Die Macht ist ja, des Einzelnen ist ja begrenzt.
Ist das Prinzip der Demokratie.
Genau.
So, also das muss man auch sagen, bis hin zum Senator, der irgendwie, dessen Macht, wenn man jetzt sich vorstellt, da ist ein Senator und der hat 4 Bodyguards um sich herum, nö. Hat er nicht. Also ich habe neulich gerade ist mir die Sozialsenatorin ganz normal mit mir der Bahn gefahren und dann irgendwie auch ganz normal wie alle anderen Leute über die Straße gegangen. Aber, was sind das für Leute? Warum machen die das dann? Weil sie an eine bessere Welt glauben, weil sie für ein bestimmtes Thema kämpfen. Was erleben Sie da für Leute? Weil die sind ja hoch, muss man sagen, hoch engagiert, hoch emotional. Es geht ja auch sehr emotional. Kann es in der Bürgerschaft trotz aller hanseatischen Zurückhaltung zugehen.
Ja, Sie haben es im Grunde genommen bestens beschrieben. Also ein hohes Engagement, Lust, was zu verändern, zu helfen, die Stadt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, gute Ideen aufzugreifen, durchaus auch, also es muss dazugehören, dass man auch in Konflikt gehen mag, dass man sich auch anlegt, dass man für die eigenen Ideen streitet. Aber es geht nicht ohne dass man auch zuhören kann, sonst wird es auf Dauer keine Freude machen und auch bereit ist, gemeinsam die Dinge dann noch ein Stück weiter zu entwickeln und eigene Ideen auch zu überdenken immer wieder. Aber eben auch für andere da zu sein, sich das anzuhören, was die Menschen drückt, was die kleinen und großen Ideen und Sorgen sind. Also die Leute kommen ja seltener zu uns und sagen, Mensch, ich wollte mal auf die Schulter klopfen, da haben wir super gelaufen und tolle Initiative und das Gesetz letzte Woche so, das ist ja eher...
Passiert eigentlich nie, oder?
Ach, ab und zu schon. Ja? Okay. Das ist dann immer ganz wohltuend, aber ist ja ganz, ganz normal, dass die Leute, also dass die Menschen eher ihre Ideen vortragen, würde ich mal sagen. So. Und darauf aber Lust zu haben und dann auch Antworten zu suchen und sich auch zu trauen, erstmal vielleicht keine Antwort zu haben, das gehört ja auch dazu. Ne? Es ist ja auch nicht jeder in allen Gebieten gleichzeitig Fachfrau oder Fachmann, geht ja nicht. So, eine große Lust, Dinge zu verändern, für die Stadt und für das Land sich zu engagieren. Man muss immer ehrlich sein wollen zu sich selbst und zu anderen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, sonst funktioniert es auf Dauer nicht. Fragen beantworten, ein Stück weit muss man auch bereit sein, das eigene Leben anderen Maßstäben vielleicht zu unterwerfen zum Teil, ne, so. Das gehört auch alles dazu, aber das wird dann eben belohnt damit, dass man mitgestalten darf und das ist ganz toll.
Und dann noch, das kommt wahrscheinlich hinzu, dann noch einer Stadt, die man natürlich, wie die meisten so sehr liebt, wie das die Hamburgerinnen und Hamburger tun, das ist manchmal was anderes, als wenn man das in einer anderen Stadt macht. Ich stelle mir vor, wenn man sowas wie Sie jetzt so lange macht und sehr, sehr viel Kontakte hat, gibt es da auch mal Anfragen von außerhalb der Politik, die sagen Sie mal, Frau Veit, hätten Sie nicht mal Lust hier und da und Sie könnten viel mehr Geld verdienen und vielleicht haben Sie sogar noch viel mehr Macht und so. Oder wird sowas an eine Position, wie Sie jetzt haben, gar nicht herangetragen, weil sich das Leute nicht trauen?
Gibt's, hat mich aber bisher nicht gereizt.
Wie lange kann man sowas machen? Also ist das jetzt zu sagen, dass Sie für sich vorstellen, wenn es klappt, gehe ich als Bürgerschaftspräsidentin in Ruhestand, ist ja noch lange hin.
Ganz im Ernst, das kann man nicht planen. Ja. So, ich habe das nicht geplant, es zu werden. Ich habe auch nicht geplant, es zu bleiben. Ich habe vorhin ja schon die Frage beantwortet, wie geht's weiter nach dem 2. März? Denn das sind wir dann. Also das gilt tatsächlich ja für uns alle. Das sind sozusagen prekäre Jobs. Und ich finde, das darf man auch nicht kleinreden. Da habe ich auch Hochachtung vor. Genauso wie ich die Verantwortung meines Amtes auch durchaus spüre. Also je länger man das macht, desto mehr merkt man ja auch die Fülle der Verantwortung, die damit verbunden ist, weil man ja einfach auch gemessen wird. Nicht? Irgendwann fangen die Menschen auch an, nach ein paar Jahren zu fragen, was hast du da geschafft und wie ist das besser geworden? So Ja.
Wobei es in Hamburg, habe ich auch gelernt, hilft, wenn man möglichst lange in einem Job ist. Je länger man da ist, desto ernster nehmen einem die Menschen. So wär, meine Erfahrung ist, so die ersten 3 Jahre zählen eigentlich gar nicht.
Na, wir machen das ja ungefähr gleich lang.
Genau. Insofern. Also die ersten, ich habe das Gefühl, in den ersten 3 Jahre warten die Hamburgerinnen und Hamburger immer ab. Ist der in 3 Jahren noch da? Und zwischen 3 und 6 Jahren wird dann angefangen, einen ernst zu nehmen. Wie war das damals eigentlich? Olaf Scholz hat Sie damals gefragt, ob Sie das machen wollen? In dieser Typ, also wer hat mir das mal erzählt? Steffen Hebestreit, der irgendwie dann immer dachte, als dann Olaf, es ist außer als Olaf Scholz könnte Bundeskanzler werden und dachte, was passiert jetzt eigentlich mit mir? Wahrscheinlich, ja, werde ich vielleicht dann Regierungssprecher. Und irgendwann sagte Olaf Scholz, sagte Steffen Hebestreit dann so, ja, du wirst dann ja Regierungssprecher oder willst du nicht? Also mehr so in so einem Nebensatz. Wie war das bei Ihnen?
Ja, so ähnlich.
Also er kam dann und sagte, Carola.
Ja, ich habe damit ja auch gar nicht gerechnet, aber das war insgesamt ja eine ganz stimmige Idee. Ich glaube, er hat einfach gedacht, das probieren wir mal aus.
Hat gut funktioniert. Gibt es für Sie eine Erklärung, warum in Hamburg die SPD, ich habe das ja neulich mal im Scherz so gesagt, dass Peter Tschentscher der Markus Söder Hamburgs ist. Damit war natürlich gemeint, dass in Hamburg die SPD ja ähnlich stabil, nicht ganz, aber ähnlich stabil ist wie die CSU in Bayern. Woran liegt das eigentlich? Weil an sich bringt diese Stadt mit ihrer ganzen Wirtschaftskraft, mit ganzen Unternehmern natürlich auch alles, theoretisch alles mit, um von einer CDU regiert zu werden oder von, wo die FDP viel stärker sein könnte. Warum die SPD in Hamburg so lange so stark?
Weil wir eine Großstadt-SPD sind. Wir unterscheiden uns sicherlich von der SPD an anderen Stellen in Deutschland. Und ohne diese Verantwortungsübernahme für die Stadt würde es nicht funktionieren. Also ohne der Stadt da auch entgegenzukommen, so wie Sie gerade beschrieben haben, Wirtschaft, Hafen, das bedient man nicht nur mit klassischen SPD-Positionen. Und das gelingt offenbar ganz gut. Da gab es ja auch eine kleine Runderneuerung zwischendurch bei der Hamburger SPD. Das ist auch Teil der Geschichte. CDU hat zwischendurch 10 Jahre regiert mit Ole von Beust und Christoph Ahlhaus. Das hatten wir ja auch. Und es war auch Gelegenheit, sich da nochmal zu besinnen, auch als Partei. Denn es gibt ja nicht nur einen Senat, einen Bürgermeister, eine Fraktion, sondern dahinter stehen ja immer Parteien auch. Die nicht nur funktionieren müssen, sondern die in der Stadt funktionieren müssen und vor allen Dingen auch miteinander.
Und kann die SPD auf Bundesebene von dieser Großstadt-SPD was lernen? Es gab neulich jemand, der zu mir gesagt hat, naja, die meisten SPD-Bürgermeister, die ihr hattet, wären in jeder anderen Stadt in der CDU gewesen.
Naja, es wird ja tatsächlich vieles schon übernommen. Also wenn wir unsere Wohnungsbauinitiative denken, das ist ja tatsächlich mehr oder weniger 1:1 von Clara Geiwitz dann auch so aufgegriffen worden. Wenn wir an unser Kita-System denken, das wird bundesweit kopiert inzwischen. So geht's ja an mehreren Stellen insofern. Aber das ist sicherlich so, dass Großstädte immer so ein bisschen auch Laborbetrieb sind an manchen Stellen und dann auch ja vorangehen und dann auch beispielgebend sind. Also und wir sind da ja auch zum Teil unkonventionell unterwegs. Also wir sind immer noch bundesweit, haben wir immer noch das die meisten Möglichkeiten, was Volksgesetzgebung angeht.
Ich würde gerne noch am Ende, weil wir kommen so nämlich zum Ende, natürlich mit Ihnen so eine Zwischenbilanz. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, wissen wir noch nicht, wer der neue Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, glaube ich, können wir ausschließen, aber Bundeskanzler wird. Trotzdem, Sie kennen Olaf Scholz gut, Sie kennen Olaf Scholz lange. Wenn Sie so ein Fazit ziehen dieser 3,5 Jahre, dieser Legislatur von Olaf Scholz, wie fällt das am Ende aus? Es fällt ja, wenn man so auf die Menschen anguckt, verheerend aus. Also, dass man denkt, irgendwie nichts hat funktioniert. Ich fand es interessant, dass Robin Alexander, Kollege von der Welt, neulich mal gesagt hat, sagte, solange in der Krisenphase war diese Ampel total gut. Also als der Krieg in der Ukraine begann und als man Gasmangel lag und so weiter, diese Ampel bekam ihre Schwierigkeiten erst, als die großen Spitzen der Krisen abgearbeitet waren. Und dann haben sie sich auseinanderdividiert. Was meine Frage ist, ist das Problem am Ende gewesen, dass FDP, Grüne und SPD schlicht nicht zusammenpassen und dass man es dann schwierig ist, sowas über so lange Zeit zusammenzuhalten?
Ja klar, ein Dreier ist immer schwierig. Also in der Politik genauso wie privat. Und dass die Analyse stimmt ja, dass es in der Krise besser funktioniert. Absolut. Aber das ist in Wahrheit ja wie zu Hause, wenn sich Sonntag alle langweilen, fangen plötzlich an, sich zu streiten. So, also das ist bedauerlich. Ich würde aber sozusagen zum Ausgangspunkt Ihrer Frage zurückkommen und sagen, keiner hätte es besser machen können als Olaf Scholz in der Situation.
War der richtige Mann dann doch zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit aus seiner Sicht? Nee, war der richtige Mann zur richtigen Zeit?
Er war der richtige Mann. Er ist es ja auch noch.
Er ist es auch noch. Und die Frage ist, was ich auch interessant fand, diese These, dass sozusagen die Ära Merkel eigentlich jetzt erst so allmählich endet. Dass wir auch jetzt ja erst feststellen, meine Güte, das war eigentlich gar nicht so toll, was in diesen 16 Jahren passiert ist, weil einfach zu viel liegen geblieben ist.
Das stimmt ja nicht. Also die Analysen zur Zeit der Großen Koalition haben ja gezeigt, also es ist ja immer auch gemonitort worden, was wurde umgesetzt und so weiter. Das war ja viel mehr als in den Regierungsjahren zuvor. Das war ja unheimlich produktiv.
Aber wir stellen fest, offensichtlich, Brücken sind nicht erneuert worden, Straßen sind nicht erneuert worden, Schulen sind nicht erneuert worden und so weiter und so weiter. Und auf einmal haben wir einen riesigen Investitionsstau. Ich erlebe es immer, Sie vielleicht auch, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, wo man immer denkt, ja, ich muss gar nicht um Punkt da sein, weil sie kommt eh nicht. Sie kommt eh 5 Minuten später, manchmal kommt sie dann doch. Aber all diese Dinge sind ja liegen geblieben und das ist ja auch etwas, worunter die Regierung jetzt leidet oder die Regierung gelitten hat, dass man feststellt, boah, da ist ja ganz schön viel liegen geblieben.
Das ist jetzt Ihre Analyse. Okay. Also ich würde mal entgegnen, Schulen beispielsweise fallen gar nicht in die Bundeszuständigkeit. Also man muss auch mal gucken, dass man die Sachen nicht vermengt.
Genau. Also gut, dann werden wir aber insgesamt, was geht er denn als Kanzler in die Geschichte ein, Olaf Scholz? Als so ähnlich wie Gerhard Schröder, wo man dann in 5, 6 Jahren sagt, ach guck mal, da das und das haben die da auch auf einen ganz guten Weg gebracht.
Er geht ja noch nicht in die Geschichte ein.
Glauben Sie wirklich, dass er das noch dreht? Ja, muss man sagen. Es ist so ein bisschen irgendwie, wie sagt, da sagt Robin Alexander auch immer Autosuggestion.
Sie glauben es doch auch noch ein bisschen.
Nee, ich glaube es nicht. Ich habe es aber schon, ehrlich gesagt, ich habe gesagt, beim Bundesverfassungsgerichtsurteil habe ich damals gesagt, irgendwie, das war's. Das ist der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Olaf Scholz, weil einfach klar war, das Geld, das die Unterschiede überdecken könnte, das war nicht mehr da. Übrigens, das ist ja die Unterschiede in Hamburg, muss man nicht überdecken, aber Hamburg hätte den großen Vorteil als eines der wenigsten Bundesländer. Ich will nicht sagen, dass man im Geld schwimmt, aber so ein bisschen ist es so, ne? Also Hamburg hat halt diese ganzen finanziellen Probleme nicht ganz so stark, was ja auch, konnte die Schuldenbremse einhalten, hatte.
Wir haben eine Schuldenbremse eingeführt vor dem Bund.
Genau. Hat sie aber auch locker eingehalten, hat irgendwie keine neuen Schulden aufgenommen.
Wir haben auch eine andere Haushaltsführung als der
genau.
Bund. Das, sind da ja als Konzern unterwegs in der Doppik und im Bund hat man ja mit einjährigen Haushaltsberatung immer noch eine ganz klassische Haushaltsführung. Sowas spielt auch alles natürlich eine Rolle.
Ja gut, weil das ist in Hamburg dann ganz anders, weil sozusagen wie eine Bilanz ist. Das heißt, wenn Hamburg in irgendetwas investiert, dann ist das Geld nicht sozusagen weg, sondern steckt in dem Investitionsvorhaben und wird dann sozusagen bilanziert, was auf Bundesebene ja bisher so nicht getan wird, ne? Was
genau,
falsch
und
ist.
Die Brücken werden sozusagen abgeschrieben.
Genau.
Das heißt, Sie sehen auch, wie sie an Wert verlieren und man kann daran auch ablesen, wann man frisches Geld für eine neue Brücke braucht.
So ist es. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Wir verabreden, in 5 Jahren kommen Sie spätestens wieder, dann ziehen wir die Bilanz. Das wäre irre, dann wäre, habe ich auch festgestellt, es wäre dann Peter Tschentscher. Wo wir alle damals, wir Journalisten zumindest gesagt haben, wer wird der Nachfolger von Olaf Scholz? Peter Tschentscher. Ich weiß nicht, ob Sie damit gerechnet haben. Ich hatte eher mit Andreas Dressel gerechnet oder mit Melanie Leonhardt. Wir waren überrascht. Und ausgerechnet dieser Peter Tschentscher schickt sich jetzt an, wenn es so läuft, wie die Umfragen es vorhersagen, der am längsten amtierende Bürgermeister Hamburgs zu werden.
Tja.
Verrückt, ne?
So kann es gehen.
So kann es gehen. Vielen Dank.
Ich danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.